Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie aus Shanghai nach wie vor zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, weltoffen und auf Völkerverständigung kodiert an diesem Montag, dem 2. September 2024. Ich wünsche Ihnen jetzt schon einen wunderbaren, beschwingten Start in diese neue Woche. Und im Hintergrund sehen Sie bereits, es tagt hier früh am Morgen. Im Hintergrund sehen Sie bereits die sich klärende Skyline gewissermaßen von Shanghai. Ich habe die Gelegenheit, hier an einem Symposium teilzunehmen und mir auch etwas einen Eindruck zu verschaffen von dieser geschichts- und traditionsreichen chinesischen Hafenmetropole mit insgesamt, ich glaube, ich habe das in der Schweizer Ausgabe gar nicht gesagt, mit insgesamt 25 Millionen Einwohnern, eine Stadt, die gewachsen ist, die immer noch wächst. Und wir hatten gestern die Gelegenheit, uns auch neu entstehende Stadtgebiete anzuschauen, wie das da, also mit planender Hand gewissermaßen Städte baulich aus dem Boden gestampft wird. Das ist schon beeindruckend, ist auch etwas beängstigend für den Schweizer, denn bei uns wäre das absolut unmöglich. Nur schon vom Einsprachenregime her ginge das überhaupt nicht. Aber China ist eben an einem ganz anderen Punkt seiner Entwicklung als die Schweiz oder Deutschland oder Österreich. Heute bei uns in der Schweiz müsste man vielleicht ins 19. Jahrhundert zurückblenden, um diese Wachstumsdynamik hier nachvollziehen zu können. Shanghai ist für mich so etwas wie das Sinnbild dieser unglaublichen chinesischen Wirtschaftsdynamik. Im Moment ist ja sehr viel Kritik an China immer wieder zu hören, vor allem im Zusammenhang mit Menschenrechten, auch mit der angeblichen oder tatsächlichen Verhärtung des Regimes in Peking. Etwas kommt meines Erachtens viel zu kurz in diesen Betrachtungen Chinas, und zwar diese unglaubliche Leistung, dass es den Chinesen gelungen ist, ja, rund 800 Millionen Chinesen aus bitterster Armut in einen relativen Wohlstand hinein zu katapultieren. Das ist für mich auch eine Leistung, die unter dem Aspekt der Menschenrechte allerhöchste Anerkennung verdient. Sie müsste mit einer Goldmedaille für die Menschenrechte ausgezeichnet werden. Ja, ich sage das jetzt so provokativ hier gewissermaßen gegen den Mainstream, aber es ist richtig, es ist wahr. Es hat eben sehr viel mit Menschenrechten zu tun, wenn sie die Leute aus dem Elend in den Wohlstand, in den relativen Wohlstand führen. Natürlich werden jetzt wieder kritische Einwendungen kommen, zu Recht. Shanghai ist nicht China. Es gibt sicherlich außerhalb der Großstädte ganz andere Realitäten in China. Natürlich, aber ungeachtet all dessen, sehen Sie hier in Shanghai, auch wenn Sie die Gebäulichkeiten, die Wolkenkratzer, auch die Modernität der Architektur anschauen, der natürlich auch etwas Steriles anhaftet, aufgrund der auch noch großen Jugendlichkeit, könnte man sagen, der ganzen Architektur, so ist das doch ein imposantes Zeugnis dessen, was da möglich gemacht wurde, auch und gerade durch eine Regierung und ein Regierungssystem, das uns in vielerlei Hinsicht so fremd erscheinen mag. Die Schweiz ist ja politisch sozusagen das Gegenteil von China. Wir sind eine direkte Demokratie. China hat eine Einparteienherrschaft, die sich offiziell immer noch dem Sozialismus und dem Kommunismus verpflichtet fühlt. Aber das ist ein ganz anderer Kommunismus, als ihn noch der Vorsitzende Mao gepredigt hat. Dieser Brechstangenkommunismus, dieser Brachialkommunismus, der auch unglaubliche Opfer gefordert hat in China. Und auch hier, ich meine, man muss sich immer wieder in die Geschichte eines Landes vertiefen, und mich beelenden eben diese Abgesänge auf China, die man heute so routiniert lesen kann, immer ein bisschen, weil sie meines Erachtens eben den historischen Kontext ausblenden. China hat doch in den letzten 150 Jahren, meine Damen und Herren, mehr oder weniger die Hölle durchgemacht. Im 19. Jahrhundert Einfluss der westlichen Kolonialmächte, Opiumkriege, man hat versucht, die Chinesen drogenabhängig zu machen, hat sogar Kriege geführt, um das Opium zu verkaufen, gegen den Willen der damaligen chinesischen Regierung. Natürlich in dieser Kaiserherrschaft ein unglaubliches Gefälle zwischen Arm und Reich. Das war eine Sprengbombe ganz eigener Kraft, die da innerhalb der chinesischen Gesellschaft schlummerte. Auf der einen Seite eben diese jahrtausende alte Zivilisation mit ihren Verknöcherungen und Versteinerungen, auf der anderen Seite die Modernität, die Kolonialmächte, die sich versuchten, dieses China unter den Nagel zu reißen, dann die Japaner, die als Kolonialisten aufgetreten sind, sehr brutal, gewissermaßen als Herrenrasse in China gewütet haben, sich auf dem Festland festgekrallt haben. Da gibt es ja Berichte, auch schauderhafte Berichte aus dieser Zeit. Dann Bürgerkrieg in China, Befreiung, das Ringen zwischen Chiang Kai-shek und Mao. Chiang Kai-shek musste sich nach Taiwan zurückziehen. Mao gewann dann auf dem Festland und hat dort dann eben versucht, diese uralte Zivilisation mit einer brutalen Interpretation des Kommunismus in die Gegenwart hinein zu, ja, eben katapultieren, sozusagen eine Zwangsmodernisierung, eine Zwangsbeglückung Chinas hat da Mao durchgeführt. Und wenn Sie mit Chinesen über Mao sprechen, hochinteressant, dann sagen sie ihnen, ja, bei Mao, das ist eben Yin und Yang, da gibt's Licht und Schatten, beides geht durcheinander, vieles ist im Rückblick nicht gut, aber ohne Mao werden wir auch nicht an dem Punkt, wo wir heute sind. Also man hat ein ambivalentes, aber doch am Ende doch irgendwo auch persönliches Bild mit dieser, vor allem auch im Westen, aber auch in China, hochkontroversen Figur. Und ich finde einfach in der heutigen Welt, meine Damen und Herren, und als Schweizer sowieso, muss man sich mit diesen fremden, anderen Zivilisationen ganz anders auseinandersetzen, als das bei uns der Fall ist, immer mit dieser Überheblichkeit. Gibt überhaupt keinen Grund dazu. Wir haben unsere moralische Lehrmeister-Attitüde doch überhaupt nicht verdient. Wir haben sie verspielt. Ich meine, was da der Westen alles an Verbrechen ausgeübt hat und verübt hat in China und sich heute da wiederum als Moralschiedsrichter aufspielt, das ist geradezu institutionalisierte Schizophrenie. Übrigens, das habe ich in der Schweizer Sendung noch gesagt, was China und die Schweiz verbindet. Zum einen natürlich haben wir lange diplomatische Beziehungen seit 1950. Die Schweiz war eines der ersten Länder, das die Volksrepublik anerkannt hat. Das würdigen die Chinesen bis heute. Und die Schweizer, wie die Chinesen, haben gesagt, wenn du das Problem der Armut hast, und die Schweiz hatte das für viele, viele Jahre, ist ja nicht einfach reich mit dem goldenen Löffel im Mund auf die Welt gekommen, ja, dann musst du eben die Marktwirtschaft entfesseln, du musst am Welthandel, an der Globalisierung teilnehmen. Das sind die Erfolgsprinzipien. Und was man heute natürlich mit Blick auf China vielleicht auch etwas sorgenvoll diagnostiziert, was ich mit Sorge beobachte, ist, zieht der heutige Vorsitzende Xi Jinping, zieht er da, ich habe sicher wieder falsch ausgesprochen, sagen wir Sie, zieht er die Schraube zu stark an? Ist sozusagen der Griff der Partei auf die Verhältnisse jetzt zu stark? Ich bin kein Experte bei China, meine Damen und Herren, aber das ist etwas, was ich auch immer wieder höre von Leuten, die jetzt nicht religiös kritisch gegenüber China eingestellt sind, sondern sehr wohlwollend, und die machen sich eben Sorgen, dass jetzt die Partei mit ihrem Klauengriff das wieder zu stark drosselt und abwürgt. Auf der anderen Seite, letzte Bemerkung zu China, wenn Sie ein Land haben, das natürlich über eine solche Dimension zusammen evolutioniert ist, sich zusammenentwickelt hat, mit unterschiedlichsten Völkerschaften und über Jahrhunderte auch in großen Bürgerkriegen gegeneinander mit sich selber im Clinch lag, dann ist natürlich das Trauma des Auseinanderfallens ein riesiges. Und deshalb muss man auch da immer wieder Verständnis dafür haben oder zumindest Verständnis aufbringen dafür, dass eine Regierung, die versucht, eine stürmische Wachstumsdynamik in der Wirtschaft zustande zu bringen und gleichzeitig aber eben auch verhindern möchte, dass das Land auseinanderfliegt, das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Und das ist etwas, was mir zumindest, wie ich China verstehe, immer wieder begegnet. Ich glaube, diese beiden Probleme haben sie gemeinsam, müssen sie immer im Blick haben. Auf der einen Seite braucht es Entwicklung, aber auf der anderen Seite bedroht die Entwicklung die Stabilität. Das Land könnte wieder auseinanderfliegen. Wie bringst du das zusammen, ohne das eine durch das andere kaputt zu machen? Und bevor man sich auch da wieder leichtfertig moralisierend darüber hinwegsetzt, muss man sich damit intensiv beschäftigen. Nun also, steigen wir in die Nachrichten ein, die großen Themen. Alle Blicke sind nach Sachsen und nach Thüringen gerichtet. Ich möchte aber noch ein Thema ganz kurz vorwegnehmen, wenn Sie erlauben. Und zwar konnte ich das in der Schweizer Ausgabe nicht mehr erwähnen, nämlich dieses Geständnis von Mark Zuckerberg in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist schon interessant und es sorgt nach wie vor für Aufregung. Er sei von der Biden-Administration zur Zensur auf seinem Facebook-Netzwerk gezwungen worden, und zwar vor den Wahlen wegen Hunter Biden und auch während Covid. Hat also Donald Trump doch recht, wenn er sagt, diese letzten Wahlen seien durch Manipulation ihm gestohlen worden. Ganz sicher ist hier, meine Damen und Herren, dass die Meinungsäußerungsfreiheit in den USA nicht mehr so ist, wie sie sein sollte, dass soziale Netzwerke gedrängt werden, über Hunter Bidens Laptop nicht zu berichten und seine Millionendeals mit der ukrainischen und chinesischen Regierung als russische Propaganda abzutun. Das ist eine Schande, dass das passieren konnte, ausgerechnet in den Freien Staaten von Amerika. Heute bereut Zuckerberg, das getan zu haben. Es scheint naheliegend, dass bei sachgerechter Berichterstattung über die Umtriebe des Präsidentensohnes heutigen Präsidentensohnes unter Einbezug des damaligen Vizepräsidenten Biden ein anderes Wahlergebnis denkbar gewesen wäre. Also stellen wir uns einmal vor, was zu Watergate-Zeiten bei dieser Unerbittlichkeit der Journalisten gegenüber Biden jetzt, was dann passiert wäre. Ich glaube nicht, dass Donald Trump diese Wahlen damals dann verloren hätte. Interessant, warum packt Zuckerberg jetzt aus? Ja, natürlich ahnt er vielleicht, dass eben Trump wieder Präsident werden könnte und er möchte dann vielleicht auch einer gewissen, sagen wir einmal, strafrechtlichen Untersuchung dieser Vorgänge zuvor kommen. Die Hauptschlagzeilen betreffen die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Die aktuellen Meldungen, die aktuellen Zahlen, ja, in den Prognosen sind die AfD-Gewinne sehr hoch gehängt worden. Das machen die Journalisten gerne, vor allem bei Parteien, die sie nicht so gerne haben. Und dann, wenn es eben nicht so hoch ausgefallen ist, zu sagen, ja, große Enttäuschung, sie haben verloren, sind nicht durchmarschiert. Aber jetzt gibt's also nichts zu deuteln. Die AfD gewinnt, die Ampelparteien brechen massiv ein, dies bei leicht höherer Wahlbeteiligung als in der Vergangenheit. Das ist kein Aufstand gegen die Demokratie, sondern das ist die Demokratie. Das ist das demokratisch, rechtsstaatlich legitime Misstrauen der Bürger, das sich hier artikuliert gegenüber der Ampel. Und man ist ja geneigt, dieses Misstrauen für begründet zu halten, meine Damen und Herren. Ist ja nicht so, dass die Ampel, selbst bei jenen Kreisen, die Ampel eigentlich gut finden sollten, dass die jetzt also berauscht durch die Großartigkeit ihrer Leistungen, eher im Gegenteil. Thüringen, die AfD ist nun erstmals in einem Bundesland stärkste Kraft, 33,1%, CDU 23,6%, BSW aus dem Stand 15,6%, während die Linkspartei, aus der ja das BSW herausgegangen ist, 18% verliert. Also da sind sehr viele der Linkspartei sind zu BSW rübergerückt, Linke 12,9%. SPD 6%, das ist ein unglaublicher Einbruch. Die Grünen mit 3,2% fliegen eigentlich aus dem Landtag. Ich weiß nicht, ob es da noch Direktmandate gibt, da bin ich zu wenig firm in den Details, aber 3,2% Triumph also für den AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke mit den entsprechenden Sitzverteilungen. AfD 32, CDU 23, BSW 15, Linke 12, SPD 6. Die Frage ist jetzt, welche Art von Regierungsbildung gibt es? Wird das BSW mit der CDU zusammengehen, sozusagen mit jener Partei, die bei dem Thema, das Sarah Wagenknecht am wichtigsten ist, nämlich der Friedenspolitik, 180 Grad das Gegenteil von dem erzählt? Also die CDU ist ja die Partei des Atlantizismus, der Westbindung, auch natürlich der kritischen Sicht auf Russland Und das ist ja sozusagen, ja, das pure Gegenteil von dem, was Sarah Wagenknecht bringt. Das BSW für mich natürlich aus jetzt schweizerisch-demokratischer Sicht etwas irritierend ist jetzt aber auch so eine Brandmauernpartei. Das BSW möchte nicht zusammenarbeiten mit der AfD. Dabei wäre in diesem Thema, gerade der sogenannten Friedenspolitik, wären ja die Überschneidungen am größten zwischen BSW und AfD. Und eine Partei, die im Grunde ihre eigene Politik ernst nimmt und wirklich ernst meint, die müsste ja mit den Kräften zusammenarbeiten, um ihr Ziel zu erreichen. Und das könnte man beim Thema Frieden natürlich machen, wenn man schon wie Sarah Wagenknecht diese Landtagswahlen zum Anlass nimmt, um eben dieses Friedensthema, dieses außenpolitische Thema so groß nach vorne zu spielen. Dann müsste sie mit der AfD im Grunde zusammenzuarbeiten. Macht sie es nicht, nährt sie dadurch natürlich den Zweifel, dass es ihr am Ende gar nicht so ernst sein könnte mit dieser Friedenspolitik. Auf der anderen Seite muss man sagen, in Deutschland ist einfach das Trommelfeuer gegen diese AfD so extrem, dass man tatsächlich, wenn man da sich nicht immer öffentlich bekreuzigt und so weiter, tatsächlich gesellschaftliche Nachteile zu befürchten hat. Das stimmt einfach hinten und vorne nicht. Also da ist die ganze Einschätzung entgleist, da haben die Medien mit dieser Verteufelungskampagne einen ganz großen Anteil. Und ich habe das ja bereits in meiner letzten Sendung Ende Woche gesagt. Selbstverständlich ist Björn Höcke ein Demokrat. Die Behauptung, diese flagrante, frivole Leichtfertigkeit, mit der einfach die Medien, gewisse Politiker, manchen Parteien die demokratische Legitimität absprechen. Ja, das sind die Undemokraten. Das ist eine Beleidigung für die Deutschen, ist eine Beleidigung für die Parlamente. Und der Björn Höcke, an dem sich alle abarbeiten, der ist ja seit Jahren im Thüringer Landtag in Erfurt. Und er ist vermutlich nach Donald Trump der meist durchleuchtete und meist beobachtete Politiker des Westens. Hätte der jemals auch nur Spurenelemente eines Verfassungs-, eines grundgesetzfeindlichen oder demokratiefeindlichen Gesetzes da zur Abstimmung bringen wollen, einen Antrag lanciert, dann hätte das Weltschlagzeilen produziert. Also das ist so weit weg von der Wirklichkeit, so weit weg von einer pragmatischen Betrachtung, dass man als Schweizer einfach nur kopfschüttelnd daneben steht und sagt, um Himmels Willen, was ist jetzt also da mit Deutschland los? Und wieso plappern das alle noch nach? Die Undemokraten, die Erreichbaren versus die nicht erreichbaren Freunde, das ist einfach die Demokratie. Sachsen, die CDU bleibt da mit 31,8% leicht vor der AfD mit 30,8%, BSW 11,9%, SPD 7,3%, Linke und FDP nicht mehr im Dresdner Landtag vertreten, Sitze CDU nach vorläufigen Schätzungen 41, AfD 40, BSW 16, SPD 10, Grüne 7, Linke 6. Wie kommen ja jetzt die Regierungen da zustande? Man geht da davon aus, dass die CDU jetzt da in einer starken Position ist, die AfD auszubremsen. Aber die AfD hat als Opposition das Verdienst, das gebührt ihr dieses Verdienst, dass sie durch ihr Wirken die Politik bereits verändert hat in Deutschland. Dass jetzt plötzlich der Kanzler und alle sich einig sind, dass die Migrationspolitik das Wichtigste ist. Bundespräsident Steinmeier hat sich entsprechend verlauten lassen. Alle versuchen sich das Thema jetzt noch anzuschminken. Das ist das Verdienst auch einer AfD. Das ist eben das Resultat, wenn sie wieder eine richtige Opposition haben. Und auch wenn jetzt die AfD-Fans enttäuscht sind, dass es da nicht gelingt, zum Beispiel in Thüringen mit einem Ministerpräsidenten Höcke anzutreten. Ungeachtet all dessen hat diese Kraft auch der AfD im Gegenwind stehen zu bleiben und der Wähler vor allem auch in diesem Gegenwind stehen zu bleiben, das hat bereits positive Auswirkungen. Vergessen wir nicht, die Demokratie ist die Staatsform des institutionalisierten Misstrauens des Bürgers gegenüber dem Staat und die Demokratie ist auch die Staatsform der Alternativen. Über das BSW haben wir bereits geredet. Da ist einfach die Frage, wie ernst ist es Sarah Wagenknecht mit ihrer Außenpolitik, mit ihrer Friedenspolitik? Wenn es ihr wirklich ernst ist, dann müsste sie auf Brandmauern verzichten und auch, selbst wenn sie sich aus ihrer Sicht die Nase zuhalten muss, mit jenen Parteien zusammenspannen, die da auch in die Richtung ziehen. Und da sind wir mal gespannt, in welche Richtung das geht. Vielleicht hat sie da auch etwas parteitaktisch gemacht, am Anfang wahlkampftaktisch, diese Distanzierung von der AfD. Man hat ja geradezu gelauert darauf, ihr das zum Vorwurf zu machen. Dann der FDP-Vize Wolfgang Kubicki fordert öffentlich Konsequenzen für die Ampel. Seine FDP ist immerhin Teil dieser Ampel. Was wird da jetzt laufen? Sehr interessant, bin gespannt. Ist das sozusagen schon der Aufruf von Kubicki, auch an die eigenen Leute, die Regierung aufzulösen? Ja, ich meine, nach diesen Wahlen bin ich jetzt sehr gespannt, wie die Ampel reagiert. Wird jetzt Kanzler Scholz das machen, was ein Macron in Frankreich gemacht hat, nach den Wahlen, das waren nationale Wahlen, und sagen, es gibt Neuwahlen, also nach den Europawahlen, oder wird man das einfach aussitzen? Ich glaube, der wird das einfach aussitzen. Aber wie gesagt, wir lassen uns natürlich auch eines anderen überraschen. Kommt es da zu einem Koalitionschaos? Ja, das wird jetzt zu beobachten sein. Sehr interessant auf jeden Fall die Entwicklungen da in der jetzt ostdeutschen Landschaft. Wie sieht die Zukunft der AfD aus? Ja, die Zukunft der AfD, die sieht eben so aus, dass sie beweist, wie wichtig eine Opposition für Deutschland ist. Und das war das große Problem der Merkel-Jahre. Das war eben das alternativlose Berliner Regierungskartell, alternativlos in Anführungszeichen. Da fehlt eben eine klare Opposition mit dem Resultat, dass sich diese Regierungspolitik immer mehr von der Lebenswirklichkeit der Leute entfernt hat. Dem Südkurier entnehmen wir, dass seit Wiedereinführung von regelmäßigen Grenzkontrollen an der deutsch-schweizerischen Grenze seit Oktober 2023 mehr Täter gefasst werden als zuvor, dass diese Kontrollen also wirksam sind. Das ist also ein sehr interessantes Thema. Olaf Scholz, der Bundeskanzler, bezeichnet die Grenzkontrollen als sehr effizient. Lange hat man sich ja dagegen gesperrt. Vor allem die Innenministerin Nancy Faeser hat sich immer wieder sehr kritisch geäußert, Grenzkontrollen würden nichts bringen und so weiter. Also hier sieht man, das stimmt nicht. Es sind bis Juni 24 889 Haftbefehle vollstreckt worden. Das ist im gleichen Zeitraum zuvor waren das nur 533. Also Grenzkontrollen sind etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich bin auch geneigt zu sagen, dass sie Asyl- und Migrationsprobleme vor allem an der eigenen Grenze lösen müssen. Die Grenze muss eben eine wehrhafte Grenze sein. Und wenn Sie immer von wehrhaften Demokratien sprechen wie in Deutschland, dann müssen Sie auch über wehrhafte Grenzen sprechen. Grenzen müssen verteidigt werden gegenüber illegalen Grenzübertritten. Ob diese illegalen Grenzübertritte durch Armeen versucht werden oder durch Migranten, durch Asylbewerber, was auch immer, dann müssen sie ihre Grenze verteidigen. Und wenn ihnen die Politiker einreden, der Grenzschutz sei irrelevant, das machen zum Teil Schweizer Politiker, dann liegen diese Politiker falsch. Das ist einfach Gegaukel, das ist realitätsfremd, was da erzählt wird. So, ich glaube, auch aufgrund des zeitlichen Fortschritts der Sendung mache ich hier mal einen Punkt. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier sehen Sie jetzt also tatsächlich, ich versuche Ihnen das noch zu zeigen, Sie sehen jetzt da ein etwas nebeliges Shanghai da durch die Hotelfenster hindurch. Ich werde auch noch versuchen, den einen oder anderen Video Ihnen zu schicken, allerdings nicht ganz so einfach. Wir mussten jetzt hier auch am Morgen etwas improvisieren, um diese Leitung zustande zu bringen. Datenübermittlungen aus China, nicht so einfach. Ich habe bereits einige Filme gemacht am Sonntag. Vielleicht kann ich Ihnen dann die mit falscher Datierung gewissermaßen erst ab Mittwoch oder Donnerstag zeigen. Auf jeden Fall, wir bleiben dran und morgen hören und sehen wir uns wieder beim Endwoche Daily, spätestens die andere Sicht. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielleicht, wer weiß, ruft mich die Kollegin heute aus Zürich nochmal an im Verlauf des Tages und ich kann Ihnen noch ein paar Impressionen aus Shanghai, aus China bringen. Sehr interessant. Ich glaube, wir leben in interessanten Zeiten. Die Welt ist interessant und siehe, die Welt ist nicht verdammt. Man muss nur die Augen offen genug halten und auch, ja, das Herz ausreichend groß, aufnahmefähig gestalten, dass man sich dieser Vielfalt annähern kann. Journalisten sollten mit großen Augen und, Entschuldigung, mit wachen Augen und mit großen Herzen auf die Welt zugehen. Ein wunderbares Zitat des österreichischen Verlegers Hans Dichand. Machen Sie es gut, bis bald, einen wunderschönen Tag und einen fantastischen Start in die neue Woche.